Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole, willkommen in 2025.
Moin Flo, willkommen in 2025.
Ja, es ist 9 Uhr, 1. Januar. Ich meine, zu Ole, lass mal machen.
Klar.
Ja, Ole war direkt Feuer und Flamme und meinte, ja, perfekt. Ich habe eh nichts getrunken an Silvester, ich habe Zeit.
Ja. Ja, aber du wolltest dann am Ende nicht.
Ja, genau. Ja. Ich habe dann irgendwie doch geschlafen. Ja. Nein. Wir sind irgendwie ganz gemütlich irgendwie reingestartet hier bei MoveCell. Haben jetzt auch den 10. Januar und starten jetzt wieder ins Podcast-Game. Ein paar Tage gedauert, ist aber, glaube ich, irgendwie auch bei allen so. Bei uns steht auch einiges an. Ich hatte ja auch schon berichtet, ne? Gerade auch, wenn man bei uns LinkedIn verfolgt, wir ziehen ein neues Büro. Dementsprechend sitzen wir hier irgendwie immer mehr umliegen von Kartons. Das beginnt jetzt hier so gerade und wir haben auch so ein paar Sachen bei uns im Büro, wie so Holzpaneele an den Wänden und. Und hier sind jetzt einige Akkuschrauber an in den nächsten Tagen. So, von daher freue ich mich, dass wir hier ein ruhiges Plätzchen gefunden haben.
Ja, also in meinem Raum, ich bin ja hinten hier in unserem Konferenzraum, da fehlen auch schon die Bilder an der Wand, die Styropor-Sachen für den Sound sind schon abgenommen. Also ich fühle den Umzug hier gerade richtig.
Ja. Meine Assistenz, die schraubt ja jetzt hier auch gerade ein bisschen was ab und dann meinte sie gestern, Mensch, Flo, irgendwie, ich war ein bisschen später noch hier, hatte noch ein paar Meetings. Meinte sie abends, Flo, ich krieg diese Holzregale nicht an, die hängen hier schon ewig. Was sollen wir da machen, ne? Und ich natürlich irgendwie, wer mich kennt, irgendwie zwei linke Hände, was das Handwerk angeht, rüttel an den Dingern, passiert gar nichts. Und dann war ja mit meinem Latein am Ende. Dementsprechend, wenn du dich nach rechts drehst, siehst du diese beiden Holzbretter. Wenn du da eine Idee hast, feel free. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Erstmal eine Ankündigung in eigener Sache. Beziehungsweise so eigen ist es gar nicht, weil da natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen von profitieren. Und zwar findet unser Head on Marketplaces Networking Event am 18. Februar abends in Berlin statt. Das ist eine Location, die sich quasi wiederholt. Also wir haben jetzt ein neues Restaurant, Bar, Veranstaltungslocation, die ist echt cool wieder geworden, weil da wollen wir den Leuten natürlich auch mal so ein bisschen ermöglichen, einfach auch irgendwie schöne Orte kennenzulernen. Und gerade in Berlin hat man da ja schon, was irgendwie so Locations angeht, echt einige Möglichkeiten. Ich erinnere mich, letztes Mal, da hatten wir ein sehr gutes Restaurant, die aber irgendwie in der Mitte von der Veranstaltungslocation irgendwie an der Decke so, was waren das, irgendwie 500 bis 1000 Wasserpistolen hängen hatten. Und da haben wir wieder was ganz Cooles gefunden. Kann man sich darauf freuen. Und das ist am 18. Februar, das heißt, das Event ist online, da einfach irgendwie auf www.aom.de oder auf unserer MoveCell-Seite bewerben und dann seid ihr hoffentlich am Start. Wir setzen natürlich wieder auf das bewährte Verhältnis, das heißt 70% der Teilnehmer sind Marken, 20% sind hochrangige Vertreter von Marktplätzen und 10% sind Experten, ganz verschiedene Bereiche. Ja, und auch 2024, was so die Netzwerk-Events angeht, sind wir echt irgendwie happy. Und da wollte ich nochmal ein großes Danke sagen an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir hatten, glaube ich, jetzt, wir haben ja 4 Locations gehabt. Am Anfang des Jahres ist ja immer Berlin, dann haben wir Hamburg, dann Köln und dann München. Und wir haben insgesamt irgendwie über 400 Marken da irgendwie in den Anmeldern gehabt. 15 Marktplätze, die nachher dabei waren, wirklich, also auch besondere, sowas wie ein Temo, die sonst nirgendwo sind da und haben Lust, sich in vertrauter Atmosphäre auszutauschen. Man muss nicht auf dem Marktplatz, aber ich glaube, man muss sich zumindest mal damit beschäftigen. Und da wissen wir eben, dass die bei uns halt sind. Und da kann man hinter verschlossenen Türen einfach mal sprechen, Mensch, wie sieht's denn wirklich aus? Was bietet ihr für Marken und wie schaut ihr auch auf diese Vorwürfe, die es da durchaus irgendwie immer wieder gibt. Haben da irgendwie dann insgesamt 2024 irgendwie an die 1000 Bewerbungen gehabt. Also war echt cool, sind wir absolut irgendwie stolz drauf. Und anmelden kann man sich jetzt natürlich eben für Berlin, aber auch schon für Hamburg am Vorabend der OMR. Köln wird wieder Richtung Oktober sein. Das ist der erste Veranstaltungsabend der Marktplatz-Convention, wo wir sicherlich auch wieder als Speaker sein werden. Und dann, wenn wir Ende des Jahres nochmal München machen, November. Wir starten noch mit ein paar neuen Formaten. Das heißt, es wird AOM-Dinner geben für Marken in verschiedenen Städten. Ich persönlich habe richtig Bock auf Frankfurt. Ist auch irgendwie logistisch, glaube ich, für viele attraktiv. Vielleicht auch ein bisschen attraktiver als irgendwie Hamburg. Genau, das heißt, da wird es irgendwie einiges geben. Da halten wir euch up to date. Genau, dann bei uns auf dem Blog ist eine coole neue Case Study, und zwar von Beko Beermann. Das ist letztendlich der mittelständische Spezialist für Schwimmsport. Das heißt, alles Mögliche. Von irgendwie angefangen mit der Gummiente bis irgendwie zu speziellen irgendwie Schwimmshampoo, Schwimmbrillen, Badehosen, Badeanzüge und Schwimmnudeln, was es alles so gibt. Sehr traditionelles mittelständisches Unternehmen. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns da wohlfühlen. Also jetzt nicht im Schwimmbad, also ich zumindest irgendwie nicht. Ich mache da eine ganz schlechte Figur in meiner Größe. Aber im Mittelstand. Und ja, das hat jetzt auch echt gut gefruchtet. Also wir haben im Bereich Amazon zusammengearbeitet, insbesondere Amazon Advertising. Und Beko Beermann hat auch unsere Amazon BI und Monitoring-Softwarelösung Robbed genutzt. Und wir haben jetzt im ersten Jahr der Zusammenarbeit irgendwie 334% Sales-Steigerung bei 48%iger Profit-Verbesserung. Obwohl das Unternehmen davor schon zig Jahre eben auch auf Amazon aktiv war. Das heißt, irgendwie, da haben wir echt wieder einige Hebel gefunden. Das irgendwie, ja, da sind wir stolz drauf, hat Bock gemacht. Und wenn ihr euch da für Hintergründe interessiert, gucken wollt, ob ihr da irgendwie auch ein paar Best Practices oder irgendwie Inspirationen irgendwie abgreifen könnt, dann schaut mal auf unserem Blog vorbei. Da haben wir das, wie gesagt, so ein bisschen genauer aufbereitet, das Ganze. Ja, jetzt geht's irgendwie nochmal in die allgemeineren News rein. Und zwar gibt's erste Auswertungen vom TikTok Shop für das Jahr 2024. Und das wurde von einer Video Commerce Analytics Beratung angefertigt. Das heißt, das sind jetzt Angaben ohne Gewähr, und trotzdem muss man sagen, wird das nicht irgendwie ganz fernab sein. Und wie ihr wisst, hat TikTok Shop in 2024 das erste Jahr in den USA verbracht und dort bereits im ersten Jahr einen Umsatz von circa 9 Milliarden Dollar erzielt und ist quasi so direkt der zweitgrößte Markt für TikTok geworden, außerhalb halt Chinas. In UK soll es auch eine sehr vernünftige Steigerung gegeben haben, von 600 Millionen Dollar auf 1,5 Milliarden. In Spanien, Irland sind wir auch bereits live. Und jetzt ganz spannend, dieses Jahr soll auch Deutschland starten. Vorher gehen die jetzt noch Mexiko an, aber das wird natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, was da passiert. Und gibt es natürlich bestimmte Kategorien, die auch nochmal ein bisschen mehr Traction haben als andere. Und was die unangefochtene Top-Kategorie ist, ist halt Beauty, Personal Care. Das heißt, wenn ihr euch in dieser Kategorie bewegt, dann beschäftigt euch auf jeden Fall schon mal jetzt damit, wenn ihr dann irgendwie in Deutschland auch Lust habt, da zu starten. Genau, dann gehen wir mal nach Frankreich. Da gab es jetzt eine Auswertung von Fox Intelligence, was die Top-Händler in der Weihnachtszeit angeht. Und da haben wir einfach mal vier Kategorien mitgebracht. Und in der Home-Kategorie ist Amazon auf der 1. Dann hat man da noch ein paar typisch lokale Player durch die Auswertung mal an. Was ich ganz interessant fand, dass da irgendwie auf der Position 5 in der Home-Kategory Vinted auftaucht. Wir haben im EU-Vergleich generell relativ häufig dabei gehabt. Ich bringe euch einfach mal so ein paar Insights jetzt mit, ihr müsst euch das nachher natürlich genau im Detail anschauen. Gehen wir in die nächste Kategorie rein. Toys and Games, auch da Amazon auf der 1, da haben wir Smiths auf der 2 und King Jude auf der 3. Im Bereich Fashion, auch spannend finde ich, dass Amazon auch auf der 1. Und in anderen Ländern hat man da ja wirklich Zalando, Shein und Co. Wir erinnern uns einmal an die skandinavischen Länder, da wo Zalando echt extrem stark ist, ne, ist es irgendwie im Fashion-Bereich jetzt nicht unbedingt so weit oben hier. Da taucht nach Amazon Uniqlo zum Beispiel auf. War ich auch in Hamburg noch das erste Mal in so einem Laden. Die Hölle, es waren so viele. Die Klamotten sind an sich cool, aber es waren unfassbar viele Menschen. Und ich habe irgendwie permanent zwei Leute berührt, als ich da so durchgegangen bin. Und dann bin ich da auch dann auch schnell wieder raus. Aber die Klamotten sind, glaube ich, ganz cool. Genau, dann Sesan ist auf der 3 auf der 4 ist Marsch. Dann habe ich noch eine letzte Kategorie dabei und das ist die DIY-Kategorie. Auch da haben wir Amazon auf der 1, dann auf der 2 Mano Mano. Ich war neulich auch mit den Kollegen in München zusammen, die den französischen Marktplatz bei Mano Mano verantworten. Und dazu kann man auf jeden Fall sagen, dass Mano Mano in Frankreich eigentlich den stärksten Markt hat und dort auch die stärkste Durchdringung haben. Hier in Deutschland hätten sie auch gerne die Durchdringung wie in Frankreich, ist aber nicht so. Aber hier in Frankreich muss man sagen, als DIY-Marke macht es definitiv Sinn, sich damit halt zu beschäftigen. Auf Platz 4 auch ganz interessant ist so ein IKEA da aufgetaucht in der DIY-Kategorie. Das ist natürlich eher so ein bisschen Möbel. Das heißt, muss man mal gucken, wie die das genau kategorisiert haben. Genau, da also nochmal einfach die Auswertung auf Fox Intelligence anschauen. Dann gehen wir mal in eine andere Kategorie und das ist Pharma beziehungsweise Online-Apotheken. Und da ist die Shop-Apotheke, das ist ja das Unternehmen Redcare, in 2024 stark gewachsen, nämlich auf 2,4 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um plus 32%. Die profitieren natürlich extrem vom E-Rezept und knacken jetzt in 2024 auch erstmals die 2 Milliarden Marke, ne, also genau zu sein 2,4, die eben genannt sind. Und das ist echt ein starkes Wachstum in dieser Umsatzgröße. Ist knapp dreimal so hoch, also fast dreimal so hoch irgendwie wie noch vor 5 Jahren. Also echt irgendwie spannend, was da im Big Player-Markt der Online-Apotheken passiert. 2023 hat ja Redcare auch Doc Morris auf der Spitzenposition überholt. Das heißt, wenn das irgendwie eine Kategorie ist, die für euch interessant ist, dann auf jeden Fall mit Redcare beschäftigen. Da sind wir auch immer mal im Austausch, ob wir die nicht mal auf unser AOM kriegen, damit man da mal in den Austausch gehen kann, weil das natürlich nicht jetzt nur rein Pharma betrifft, ne, sondern eben auch so ein bisschen weiter Richtung Pflege und Co. irgendwie interessant wird. Ja, du hast schon angekündigt, Ole, du hast eine ganze Menge gefunden. Wie sieht's aus?
Ja, ruhiger Jahresstart war mit Amazon nicht so zu vereinen. Die haben, ich weiß gar nicht, wo das Event war. Auf jeden Fall hatten sie wieder irgendwie ein Event, wo sie wahrscheinlich viel Neues angekündigt haben. Und davon habe ich euch mal ein bisschen was mitgebracht. Richtig spannend fand ich Amazon Retail Ads Service. Da geht's darum, dass Marken Sponsored Ads Anzeigen auf anderen Online-Shops und in anderen Apps platzieren können. Der Ablauf ist quasi so, man erstellt ganz normal eine Advertising-Konsole als Marke, eine Sponsored-Product-Anzeige und hat jetzt neuerdings, das ist eine Beta, die Option, unten andere Online-Shops oder auch Apps auszuwählen, zu sagen, okay, ich möchte meine Sponsored-Product-Anzeige dort ausspielen. Die Werbung wird dann auf der Händlerseite ausgespielt, die man ausgewählt hat, und auch der Kauf wird dort abgeschlossen. Voraussetzung ist halt, dass das Produkt, das man dort bewerben möchte, auch auf der Händlerseite verkauft wird. Für die Online-Shops, wo die Sponsored-Products-Anzeige ausgespielt wird, ist es quasi so, dass man sagt, okay, ich melde mich bei Amazon, ich habe hier einen Online-Shop, wo mehrere Marken verkauft werden, ich habe aber keine eigene Advertising-Lösung, möchte aber irgendwie trotzdem, dass dort eine Werbemöglichkeit da ist und kann sich dann an Amazon wenden und da quasi sein Online-Shop, die Werbefläche, die man quasi hat, an Amazon abtreten. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, Amazon hat auf der eigenen Seite jetzt alles mit Werbung quasi ausgereizt, was geht, und auch mit der DSP schon, und nimmt sich jetzt quasi oder bietet anderen Online-Shops an, die eigenen Sponsored Products auf deren Seiten auszuspielen.
Ja, das ist spannend. Das ist ein bisschen Sponsored Products as a Service. Gibt es ja auch andere Player am Markt. Ich denke da an Mabaya zum Beispiel, die ja auch eine Sponsored Products Lösungen entwickelt haben, die von vielen Marktplätzen lange auch Otto, Kaufland und Co. verwendet wurde. Und da muss man einfach sagen, da ist Amazon halt absolut erstklassig, was die Technologie da halt angeht. Und wenn die das gut umsetzen, dann kann das natürlich sehr, sehr interessant werden, so als eine Art Softwareprodukt. Finde ich einen interessanten Move. Hast du schon mal reingeschaut oder ist es irgendwie überhaupt schon irgendwie ersichtlich?
Reingeschaut nicht. Es ist US und auch Close Beta. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Beta. Ich habe aber schon mal ein Video gesehen, wo jemand das gezeigt hat in einem Account. Und aktuell sind, glaube ich, 2, 3 andere Retailer-Seiten auch erst verfügbar. Das heißt, das Ganze ist wirklich sehr, sehr klein. Ich glaube, das ist iHerb.com. Mhm. Die machen so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel in den USA. Und Seiwee, das ist Amerikas größter Online-Asia-Supermarkt. Das heißt, wir kaufen asiatische Lebensmittel. Und wenn man sagt, okay, ich verkaufe da eh meine Produkte, möchte da irgendwie noch prominenter dargestellt werden, dann kann ich mich jetzt bei Amazon anmelden und muss nicht mal auf Amazon verkaufen, kann aber die Werbung über die Amazon-Advertising-Konsole auf diesen Seiten einbuchen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin mal wirklich daran interessiert, wie viele Partnerseiten sich da dann beteiligen werden, ne? Weil was wir auch sehen, du hattest es ja angesprochen, es gibt solche Lösungen schon, aber häufig wollen die Seiten dann doch ihre eigene Advertising-Lösung langfristig haben, ne? Ja, von daher.
Es genau. Kommt so ein bisschen auf die Größe an, ne? Also ich meine, so ein Otto, ein eBay, ein Kaufland und so, die können das natürlich finanzieren. Amazon wird jetzt auch eher auf die ganzen Großen gehen, das heißt so diese Hornbachs und Co. dieser Welt, die wirklich riesige, riesige Shops haben. Und bei denen sich dann aber trotzdem die Frage stellt, okay, bauen wir so eine Advertising-Lösung selbst? Das ist natürlich ein zusätzlicher Monetarisierungsstrang, der sich dann auftut. Aber es ist auch Thema irgendwie Flexibilität, Anfangsinvest und so weiter. Da kann das in so einer ersten, wenn ich bisher noch gar keine Werbung richtig habe bei mir auf dem Shop, total interessant sein, mal so eine externe Lösung zu nehmen. Habe ich auch direkt irgendwie Werbetreibende. Muss mich auch jetzt nicht mit dem Verkauf der Werbeflächen beschäftigen, weil das eben über Amazon läuft. Also kann irgendwie in der Anfangsphase interessant sein, wird sicherlich es wird eine gewisse Größe brauchen, aber trotzdem dürfen die nicht zu groß sein, dass sie es halt selbst bauen. Wenn sie eine gewisse Größe haben, dann vielleicht auch nur eine gewisse Phase mit eine gewisse Zeit mit dem Modell von Amazon. Wenn sie dann merken, okay, das funktioniert extrem gut, dass sie dann vielleicht doch irgendwie den Finanzierungsaufwand eingehen und das selbst bauen. Ich bin da aber bei dir. Ich glaube, das wird spannend. Ich bin auch sehr gespannt auf die Akquisephase. Also auf welche Shops gehen die dazu? Wie offen sind die da auch, die anderen Shops? Ne? Weil es ja auch irgendwie so ein Thema irgendwie Datentransparenz. Was lege ich Amazon dann offen und. Wir werden sehen, aber spannende Entwicklung.
Ja, dann gleich eine zweite spannende Entwicklung von Amazon. Da geht es um Path to Conversion, was bisher ja nur über die AMC, also die Amazon Marketing Cloud, auswertbar war. Also welche Pfade gehen meine Nutzer und wie viel Sales generiere ich über die verschiedenen Pfade. Beispielsweise, wenn ein Kunde Prime Video Ad gesehen hat, dann eine Sponsored Brand und eine Sponsored Product Kampagne. Wie erfolgreich ist dieser Weg? Wie viele Nutzer gehen den Weg? Wie viel Umsatz generiere ich darüber? Also was konnte man bisher mit der AMC super auswerten? Und jetzt kommt das Ganze auch in die Amazon Advertising Konsole. Das heißt, da nimmt Amazon eine Riesenhürde, weil Zugang zur AMC hatten bisher, glaube ich, wenige Accounts, wenige Marken, die das wirklich aktiv genutzt haben, und öffnet quasi diese richtig geile Möglichkeit zu sehen, was macht überhaupt meine Upper-Funnel-Werbung, wenn ich jetzt zum Beispiel Sponsored Display schalte, wenn ich Videowerbung schalte, was für einen Einfluss hat das am Ende auf meine Sponsored Products? Und das kann man jetzt halt super auswerten. Wird jetzt wahrscheinlich Schritt für Schritt in der Amazon Advertising-Konsole auch ausgerollt und hilft einfach dabei, ein generelles Verständnis vom Zusammenwirken der Ads, also vom Full-Funnel, zu bekommen. Genau, dann noch eine kleine Meldung, und zwar Temu und Klarna haben sich jetzt zusammengetan, beziehungsweise man kann jetzt mittlerweile bei Temu als Bezahlmethode Klarna verwenden. Finde ich spannend, also nochmal einen starken Partner dazu gewonnen, der sicherlich nochmal viel Trust dazu holt. Genau. Dann Thema, was ich schon mal, glaube ich, in der vorletzten Folge angesprochen hatte, waren die Amazon B2B-Platzierungen, die man jetzt gezielt bei seinen Sponsored Products Anzeigen bei Amazon mit einem Gebotsboost anspielen kann. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde in seinem Amazon Business Account drin ist und dann nach Produkten sucht, kann man sagen, okay, dafür möchte ich bis zu 900% mehr auf mein Gebot legen. Ist halt deswegen spannend, weil jetzt hat Amazon so ein paar Daten rausgehauen, dass laut Amazon Daten 2- bis 3-fach höhere ROAS, also Return on Advertising Spend, zu erwarten ist, wenn ein Businesskunde einkauft. Das liegt natürlich klar daran, weil Businesskunden häufig in größeren Mengen kaufen. Was ich aber ganz spannend finde, es ist ja nicht nur, häufig denkt man dann an diese großen Unternehmen, die dann Bürobedarf kaufen, aber es ist tatsächlich für alle Produkte häufig so. Ich habe das jetzt auch mal bei einigen unserer Kunden gecheckt, wie da überhaupt so die Werte aussehen, die KPIs, und es ist wirklich auch bei Kategorien, wo man es überhaupt nicht erwartet, kann es sich lohnen. Letztens hatte ich zum Beispiel Kinderbücher und habe mal gecheckt, wie sind eigentlich so die KPIs für Businesskunden. Und auch da habe ich gesehen, dass die Profitabilität deutlich höher war. Klar, die insgesamte Anzahl an Nutzern war geringer, aber wenn ein Kunde über einen Business-Account dann über die Kinderbücher gestolpert ist, hat er in den meisten Fällen auch mehr gekauft und es war deutlich profitabler. Deswegen würde ich das jedem einfach mal empfehlen, das für seine Produkte zu checken. Kann man bei seinen bestehenden Kampagnen machen, sich einmal angucken, wie da die KPIs sind. Genau, dann noch ein Amazon-Update, die Amazon Customer Journey Analyse. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Sankey oder so ein Flussdiagramm, das den Verlauf der Nutzer einmal anzeigt. Das fängt an ganz vorne bei der Category Search, also Leute, die in der Kategorie suchen, geht dann im nächsten Schritt zu den Detail Page Views von der eigenen Marke und von den eigenen Produkten und zeigt dann quasi einmal an, wie viele Nutzer gehen auf meine Detail Page und wie viele Nutzer springen ab. Im nächsten Schritt kann man dann sehen, wie viele Nutzer, die meine Detail-Page besucht haben, fügen das Produkt zum Warenkorb hinzu, fügen das Produkt zur Kaufliste hinzu oder springen wieder ab. So, und im nächsten Schritt kann man dann sehen, wie viel Prozent oder wie viele Nutzer, die mein Produkt zum Warenkorb hinzugefügt haben, haben gekauft oder sind wieder abgesprungen. Und im nächsten Schritt oder beziehungsweise im letzten Schritt kann man dann sehen, wie viele dieser Kunden sind One-Time-Customer oder Repeat-Customers. Das heißt, man hat so ein Flussdiagramm und kann perfekt sehen, wo springen mir meine Nutzer überhaupt ab, in welcher Phase der Customer Journey verliere ich jetzt die meisten Nutzer. So, das kann man bisher über alle ASINs einer Marke einsehen, also noch nicht auf ASIN-Ebene. Das wäre nochmal ein Tick geiler. Ich finde es aber auf jeden Fall eine super Möglichkeit, um so ein bisschen zu verstehen, wo man auch nachbessern muss. Das heißt, man kann da so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen und sagen, okay, ich habe jetzt viele Nutzer, die die Detail-Page-View, also meine Produktseiten besuchen, aber wenig Leute, die das Produkt zum Warenkorb hinzufügen. Könnte man sich mal überlegen, okay, woran liegt denn das? Sind vielleicht meine Bilder nicht gut? Habe ich keinen A-Plus-Content? Fehlen vielleicht wichtige Informationen für den Kunden und kann das nachpflegen? Genauso könnte man beispielsweise sagen, wenn man sieht, viele Kunden fügen meine Produkte zur Wishlist hinzu, kaufen aber am Ende nicht, kann ich eine DSP-Kampagne starten und genau diese Wishlist-Kunden ansprechen. Das heißt, das kann man sehr gut nachvollziehen. Wird jetzt auch Stück für Stück sicherlich ausgerollt, wird zu finden sein im Bereich Brand Analytics. Also auch ein sehr cooles Update. Dann noch eine Ankündigung von Amazon zu den Big Spring Sales. Wurde ja letztes Jahr das erste Mal eingeführt. Findet vom 25. bis 31. März statt. Deals können bis zum 17.3. eingereicht werden. Fokuskategorien sind hier Home, Fashion, Beauty, Outdoor, Sports, aber auch andere Kategorien, die hier halt Saison haben. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Prime Day, aber letztes Jahr hat man schon gesehen, dass hier auch ordentliche Umsätze in entsprechenden Kategorien laufen. Genau, dann letztes Amazon-Update. Amazon ändert die Anforderungen an Produkttiteln. Genau, einmal hinhören, wenn ihr gerade auf Amazon verkauft. Maximal 200 Zeichen im Titel sind erlaubt. An sich nichts Neues. Sollte man trotzdem nochmal checken lassen. Gewisse Sonderzeichen sind verboten, ist eigentlich auch schon bekannt. Was nochmal spannend ist, ist, dass doppelte Wörter nicht mehr erlaubt sind im Titel. Es gibt gewisse Ausnahmen. Genau, das Ganze tritt am 21.01. in Kraft. Und das sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Bei den doppelten Wörtern ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie genau wird das gehandhabt, wenn man jetzt zweimal das gleiche Keyword vielleicht drin hat, vielleicht weil es sogar im Markennamen ist. Amazon hat da in einem Forum schon eine Antwort gegeben und so wie es jetzt aussieht, wird Amazon da wohl erst eingreifen, wenn das Wort drei- oder mehrfach wirklich doch im Titel verwendet wird. Also doch nicht so strikt. Ich hatte im ersten Moment ein bisschen Sorge, weil das ja schon immer mal vorkommen kann, wenn man jetzt auch mit Longtail oder Midtail-Keywords arbeitet. Genau, aber behaltet das auf jeden Fall in meinem Auge. Dann,
ja. Ja, da kommt deine kleine Nerd-Seite raus, das finde ich super. Ja. Stark, dass du da direkt im Forum unterwegs warst, weil klar, ein gutes Beispiel im Markennamen, wenn man das halt nicht drin hat, dann, wenn ich auf dem Schirm hat, dann irgendwie kann man da mal ins Schwitzen kommen.
Ja, genau, dann ein letztes spannendes Update, das betrifft Amazon und auch Temu. Und zwar ist es so, dass Amazon wohl jetzt bekannt gegeben hat, beziehungsweise einige Sellern das mitgeteilt hat, dass Amazon jetzt auch die Preise von Temu monitoren wird. Es ist ja so, dass Amazon eh immer auf anderen Online-Shops guckt, wie der Preis ist. Und würde man jetzt seine Produkte woanders günstiger verkaufen, entzieht ein Amazon die Buybox. So, das ist jetzt erstmal nichts Neues, aber jetzt nimmt Amazon da wohl auch Temu mit auf. Das war ja lange so ein Diskussionsthema. Genau, und stellt die Händler quasi damit so ein bisschen vor eine Wahl. So, weil wenn ich auf Temu verkaufen will, muss ich diesen Preiskampf irgendwo ein bisschen mitgeben, muss meine Preise anpassen. Tue ich das, kann ich aber nicht zu den normalen Preisen auf Amazon verkaufen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und in den USA scheint es jetzt auch so zu sein. Wir hatten ja berichtet, dass Anker, also eine relativ bekannte Marke im Bereich Powerbanks, Ladekabel und so weiter, jetzt auch auf Temu verkauft. Und in den USA scheint dieses Angebot von Anker jetzt komplett verschwunden zu sein. In Deutschland, also in der EU, komischerweise sind sie noch da. Und da überlegt man natürlich jetzt auch so ein bisschen, hat Amazon da Druck ausgeübt auf Anker, weil Anker ja wirklich auf Amazon groß geworden ist. Genau, da ist jetzt noch nicht mehr bekannt, wie viel Einfluss kann Amazon da nehmen, weil das natürlich auch irgendwann dann ein rechtliches Thema wird. Geht es in den USA, in EU vielleicht nicht, weil wir hier striktere Regeln haben. Bin ich auf jeden Fall sehr spannend und wird halt auch in Zukunft spannend bleiben. Ne? Welche Produkte kommen auf Temu und Amazon? Wie werden sich die Preise entwickeln?
Ja. Ja, cool. Spannende Beobachtung. Ja, also meiner Meinung nach kann es für Marken eh nicht nachhaltig sein, in einen Preiskampf zu gehen. Also das haben wir ja wirklich jetzt schon so häufig beobachtet. In dem Moment, wo eine Marke über den Preis geht, mit Rabattstaffeln arbeitet etc., wird die sich früher oder später kaputt machen. Wir haben da ganze Marken gesehen, die irgendwie über den Weg irgendwie kaputt gewirtschaftet werden. Das heißt, der Preis kann eh nicht irgendwie je Plattform stark variieren. Dann ja, schießt man sich ins eigene Bein und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass da viele Marken jetzt irgendwie auf Temu mit ganz anderen Preisen als auf Amazon im Shop und so unterwegs sein werden. Da sollte man sich irgendwie schön an die eigene Preisempfehlung halten. Alright, cool. Dann war ja eine ganze Menge dabei. Ich glaube, die irgendwie To-Do-Hefte sind voll. Viel Erfolg beim Umsetzen und wir hören uns dann in wenigen Tagen. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.